Hören Sie nun die Verkündigung des Missionswerkes Mitternachtsruf vom Montagabend, den 13. Mai 2024, mit Norbert Lied in der christlichen Gemeinde der Freien Baptisten München-West mit dem Thema Ermutigung durch biblische Prophetie. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen.
Singe ich mein Leben laut, sie trägt mich vor an jedem neuen Tag. Und seine Liebe füllt mein Herz mit Lob und Klang, sie hört mich auf, was immer kommen mag.
Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich wirklich aufrichtig auch, hier in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Ich erinnere mich noch daran, wo ist er? Ah, da. Wie das gegangen ist vor ein paar Jahren. Wir waren da in so einem Verlies, Industriegebiet. Und das war ein bisschen schwierig und kompliziert alles, auch mit dem Büchertisch und so weiter und das zu finden und so. Und da kam er und hat uns dann den Vorschlag gemacht, ja, wenn ihr möchtet, wir sind eine kleine Gemeinde, aber wenn ihr möchtet, wir stellen euch die Räumlichkeiten gerne zur Verfügung. Und seitdem sind wir hier und fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl. Also an dieser Stelle nochmal, Reinhold, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich möchte jetzt auch gerade dann zum Thema kommen. Ermutigung durch biblische Prophetie. Ich denke, das brauchen wir alle. Mehr denn je. Ich komme ja relativ viel rum. In vielen Gemeinden, an vielen Orten, lerne viele Menschen kennen, viele Christen kennen. Und ich stelle fest, natürlich ist immer alles wichtig, auch Heiligung und Ermahnung und Zurechtbringung und so weiter. Aber viele Christen brauchen ganz einfach auch Auferbauung, Ermutigung. Das bringt sie auch weiter, das spornt sie auch an, ja, sich dem Herrn Jesus Christus auszuliefern. Und wir leben ja in einer sehr, sehr aufregenden Welt. Ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie an Deutschland denken oder an Europa überhaupt oder an das ganze Ergehen weltweit, Kriege, Kriegsgerüchte, Katastrophen, Politik steht Kopf. Ich bekam vor einiger Zeit, kurz vor der Reise eigentlich war das, bekam ich etwas zugeschickt von jemandem, ich weiß gar nicht mehr von wem, oder was, sogar von dir? Ja, ich weiß gar nicht. Da heißt es folgendermaßen: Letzte Nacht, kurz vor dem Schlafengehen, nahm ich den Globus vom Regal auf meinen Schoß, strich sanft mit den Fingern über die Welt und fragte: Wo tut es denn weh? Überall, flüsterte sie, überall. Ich fand das sehr treffend beschrieben für unsere Zeit. Und als wir dieser Tage an einem anderen Ort waren, da sagte ein Bruder, der die Einleitung hatte: Wir leben in einer verrückten Welt, weil wir verrückt sind. Verrückt von Gott. Wir sind von Gott gewichen. Wir haben uns von ihm weggerückt und darum sind wir verrückt. Und das sieht man im ganzen Ergehen, der ganzen Gesellschaft, in allen Wandlungen, die wir zurzeit durchmachen. Und ich muss sagen, da gibt es zwei Bibelverse, die mich in den letzten, darf ich schon sagen, bald Monaten einfach sehr ermutigen und beruhigen. In aller Not und in allen Konflikten, die man auch selber durchmacht, ja, als Christ, da bin ich erleichtert, wenn ich das lese. Da haben wir jetzt den Krieg in der Ukraine, da haben wir den Krieg im Gazastreifen, da haben wir die armen Palästinenser, ja, aber auch die Geisel. Da haben wir im Sudan die große Not, in Nigeria, in Taiwan und was weiß ich nicht wo überall. Und dann auch die Nöte im eigenen Herzen, in der eigenen Seele, Spannungen, Fragen, wie geht es weiter? Wie wird die Zukunft, was wird aus unseren Kindern, vielleicht aus unseren Enkelkindern, vielleicht sogar aus mir? Wie ist das mit dem Älterwerden, die Beschwerden? Immer mehr Menschen werden schwer krank in unserem Umfeld, im nahen Umfeld, auch in unserer Gemeinde, also was wir zurzeit da erleben. Und ich merke unterwegs, es geht nicht nur uns so, es ist überall so. Und dann stärkt mich das. Über Gott, den Vater, heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das bedeutet doch, nichts geht an ihm vorbei. Er verfolgt mit allem ein Ziel. Und für jeden Christen gilt, alle Dinge müssen ihm zum Guten mitwirken oder, wie andere Übersetzungen sagen, zum Besten dienen. Wir können das nicht verstehen. Wir können das nicht einordnen, wir können das oft auch nicht logisch auf die Reihe bringen. Uns fehlen die Worte, die Gedanken, wir sagen, Gott, warum ist das so, wieso lässt du das zu? Aber dann darf ich mich beruhigen, eins weiß ich, es dient seiner Herrlichkeit, es dient schlussendlich dieser Welt, es dient vor allem der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und darum der zweite über Gott den Sohn, ganz ähnlich, steht dann eben geschrieben im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden und jetzt wird nichts ausgelassen. Im Himmel und auf Erden, das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Mit Fürstentümer und Gewalten sind auch die dämonischen Fürstentümer und Gewalten gemeint. Unter dem Himmel. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also selbst die Machenschaften der Finsternis, das Toben der Finsternis. Er ist ja der Durcheinanderbringer, der Satan, und er bringt diese Politik dieser Welt durcheinander. Alles dient seinem Konzept, alles dient seinem Wort, alles dient seinem Plan und er wird es auf jeden Fall erfüllen. Und ich habe... Ich muss sagen, vielleicht erklärend, ich war mit meiner Frau in den Ferien kürzlich und wir waren auf Sylt, da muss ja kein Geheimnis sein und wir haben uns da wirklich sehr schön auch erholen dürfen und so weiter und eine tolle Zeit miteinander gehabt. Ich bin jeden Morgen an den Strand gegangen, barfuß, war herrliches Wetter, besser als hier unten und hätten wir gar nicht gedacht. Auf jeden Fall, ich hatte morgens noch in der Bibel gelesen und so und dann, ja, habe ich am Strand so gebetet, Herr, gib mir doch ein Beispiel, vielleicht auch irgendwas, was mir zeigt, wie du wirkst, wie du alles in der Hand hast, auch deine Chronologie und so weiter und so fort. Und ich kam zurück, ich weiß gar nicht mehr genau warum, ich meine, ich hätte das nicht aufgeschlagen gehabt, war meine Bibel auf jeden Fall aufgeschlagen, Psalm 110, Vers 1 bis 7. Ich denke nicht, dass das ein Engel gemacht hat. Irgendwie muss ich da schon dran gekommen sein oder was weiß ich und habe es unbewusst getan. Auf jeden Fall ist mir das dann aufgefallen. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, habe ich den, nur 7 Verse, durchgelesen und habe ich gedacht, boah, danke Gott, das ist es. Das ist es, das möchte ich aufgreifen. Und da sehen wir jetzt etwas ganz, ganz Wunderbares, nämlich genau das, dass alles von Gott kommt, alles durch ihn ist und alles für ihn ist, beziehungsweise für Jesus Christus und wie er Geschichte macht. In einem kurzen Psalm von nur 7 Versen sehen wir seine ganze Geschichte. Vor allem mit Israel. Und das ist sehr wichtig in diesen Tagen, ja, wird ja immer wichtiger. Die ganze Welt droht diesem Volk, das überfallen worden ist. Wie sollen sie sich denn wehren? Man sagt, sie sollen sich mäßigen. Ja gut, mag ja richtig sein, aber dann würde ich auch sagen, okay, dann die andere Seite soll die Geiseln freigeben. Dass man aufeinander zugeht, aber das findet ja nicht statt. Die totale Vernichtung Israels steht auf dem Plan. Und warum? Weil der Teufel weiß, dass dieses Land und dieses Volk existieren muss, damit Jesus Christus wiederkommen kann. Denn ohne dieses Volk kommt er ja nicht zurück. Und darum will er es vernichten, ins Mittelmeer treiben, damit Jesus nicht wiederkommen kann. Aber es wird natürlich nicht gelingen. Im Gegenteil, auch da sehen wir, hoppla, er meint es böse, aber es dient eigentlich den Endzeitzeichen. Genau wie Gott das vorhergesagt hat. Und apropos Endzeitzeichen, die Endzeitzeichen, die wir jetzt erleben, die sind wichtig im Blick auf den existierenden jüdischen Staat. Es gab ja vorher schon Kriege und Gerüchte von Kriegen und Erdbeben und Pandemien und Krankheiten noch und noch und nöcher. Erste, zweite Weltkrieg, das war ja Katastrophe hoch drei, aber da gab es noch keinen jüdischen Staat. Und seit 1948 gibt es den jüdischen Staat. Und jetzt werden alle Zeichen zu Endzeitzeichen im Blick auf die Wiederkunft Jesu und im Blick auf diesen Staat. Denn als Jesus die Endzeitrede hielt, hielt er sie ja im Blick auf das Judentum. Ja, also ist es jetzt aktuell, was passiert. So, und jetzt gehen wir zu diesem Psalm 110 und ich habe da jetzt erstmal Vers 1 und 2 und wir sehen in Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Dabei bleiben wir jetzt erstmal kurz stehen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Was ist damit gemeint? Liegt ein paar Tage hinter uns, haben wir am Donnerstag gefeiert. Die Himmelfahrt, ganz genau. Die Himmelfahrt, ja, die wird dann auch im Neuen Testament erwähnt. Aufgrund dieses Psalmes wird immer wieder darauf Bezug genommen. Im Epheserbrief, im Korintherbrief, im Hebräerbrief und so weiter. Der Herr Jesus Christus ist das erste Mal auf diese Erde gekommen. Er hat uns das Evangelium gebracht. Er ist am Kreuz von Golgatha für die Sünden der Welt gestorben. Er ist 3 Tage später auferstanden aus den Toten und dann ist er nach 40 Tagen in den Himmel gefahren. Und da heißt es im Hebräerbrief, er hat die Himmel durchschritten und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Also alle Sphären hat er durchstrichen, durchschritten. Alle Gewalten, Fürstentümer, Mächte mussten das sehen, wie er triumphal aufgenommen wurde von Gott dem Vater. Ich könnte mir vorstellen, es steht nicht so geschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der liebende Vater, als Jesus ankam, vom Thron aufgestanden ist, ja, und seinem Sohn gesagt hat, komm, mein Sohn, setz dich. Das ist jetzt dein Platz. Als wahrer Mensch. Wahrer Gott war er ja schon immer. Und dann geht es weiter, bis. Die Zeit läuft ja. Jesus ist gen Himmel gefahren vor, sagen wir mal jetzt mal grob, 2000 Jahren. Und jetzt sitzt er im Himmel und die Zeit läuft und läuft und läuft und die Geschichte läuft und läuft und läuft und die Ereignisse laufen und laufen und laufen. Bis. Bis Gott den Befehl gibt. Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Und ich glaube, sagen zu dürfen, das ist die große Trübsal. Denn in der Offenbarung Kapitel 6 heißt es, dass die Großen dieser Welt, die Könige und so weiter, die Regierenden sagen, sie beten zu den Bergen, fallt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, denn der Tag seines Zornes ist gekommen. Die große Trübsal, die Apokalypse, das ist die Zeit, in der Gott dann aktiv alle Feinde des Herrn Jesus Christus ihm zum Schemel seiner Füße legen wird. Also das haben wir verstanden. Der erste Vers spricht von der Himmelfahrt Jesu, von seiner ersten Ankunft und von der Zeit, in der dann die Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und Vers 2 Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden, herrsche inmitten deiner Feinde. Der Vers 2 spricht nun von seiner Wiederkunft. Denn die Offenbarung sagt ja, dass er dann mit dem Stab seiner Macht erscheint, beziehungsweise mit dem eisernen Zepter, und dass er diese Welt regieren wird, in göttlicher Autorität. Nicht dann im brutalen Zorn, dass er mit dem Zepter alle kaputt schlägt, ja? Aber dieses eiserne Zepter zeigt, dass er dann wirklich der Herr aller Herren ist und dass es nach seinem Recht geht und nicht nach dem Recht dieser Welt. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Was, und da sehen wir die Parallelen, wie wunderbar die Bibel inspiriert ist, was sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, ich glaube Vers 26, ja, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, ich glaube in den Leib Christi, wenn die Gemeinde Jesu entrückt wird, dann wird der Herr sich Israel wieder zuwenden. Am Ende der großen Trübsal wird er in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Wohin wird er kommen? Nach Zion. Nach Zion wird er kommen und dort wird er das gottlose Wesen von Israel abwälzen. Jesus kommt nach Zion zurück und dann wird er seinen Machtanspruch erheben, das messianische Reich aufrichten und über diese Welt regieren in seiner göttlichen Macht. Hier haben wir es. Aus Zion wird der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Ich habe noch die Parallele dazu, da gehe ich aber jetzt nicht ein. Offenbarung 14,1. Dann kommen wir zu Vers 3 bis 4. Und das ist die Antwort darauf, auf die Frage, ja, wenn der Herr dann zurückkommt nach Zion. Also zuerst auf den Ölberg kommt er ja. Und dann geht er nach Jerusalem, ja? Und da bekommt er den Thron seiner Herrlichkeit. Das ist Zion, das ist der Zionsberg. Und da wird das messianische Reich aufgerichtet. Und wenn der Herr nun in Herrlichkeit wiederkommt, was wird dann passieren? Etwas Gewaltiges. Dann wird sein Volk, wir lesen es, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. An dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird ein Großteil Israels sich bekehren. Und dann wird es an seine Brust schlagen. Sacharja sagt, und dann wird Stamm für Stamm, Familie für Familie und so weiter, werden Buße tun und sie werden weinen, wie man weint, um einen Erstgeborenen, das ist der Herr Jesus. Und dann werden sie willig sein. Ja, wir wollen dir gehören. Das hat der Herr Jesus ja selber gesagt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, da hat er gesagt, den gottlosen Juden, das müssen wir beachten, den gottlosen Juden, die ihn hassten, die ihn steinigen wollten, die ihn verleumdeten, verachteten, schlussendlich kreuzigten, den Heiden überlieferten. Diesen Juden, sagt er, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Warum nicht? Er ist in den Himmel gefahren, ja? Und in den 40 Tagen von seiner Auferstehung zur Himmelfahrt hat ihn kein ungläubiger Jude gesehen. Keiner. Nur seine Jünger, die an ihn glaubten. Das ist wichtig, ne? Auch für uns. Wollen wir Jesus sehen, also ich meine jetzt geistlich, dann müssen wir an ihn glauben. Wollen wir ihn erkennen? Wollen wir Erfahrungen mit ihm machen, mit seiner Erlösung? Ja, dann müssen wir an ihn glauben. Und das haben die Jünger getan und darum ist er ihnen begegnet und hat sie ja gewaltig ermutigt, ja? Wie er den Petrus ermutigt hat. Also das ist ja, er sagt ja nicht, du Mensch, dreimal hast du mich verleugnet, du Schurke. Ja, ich habe dir doch gesagt, ne, dass du das tun würdest. Und siehst du, hast du auch gemacht. Und was hast du mit dem Malchus gemacht? Dem hast du noch das Ohr abgehackt und so weiter und so fort. Ja, was ist nur mit dir los? Kein ermahnendes Wort. Petrus. Ja, Hast du mich lieb? Dreimal war alles gesagt. Das ist Seelsorge. Das ist ermutigende Seelsorge. Aufbauende Seelsorge. Naja, auf jeden Fall sagte der Herr damals diesem ungläubigen Juden, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Und jetzt kommt wieder dieses Wörtchen bis. Ha, ist so schön, ne? Er macht also keinen, er setzt keinen Schlussstrich, sondern er sagt, bis ihr sprecht. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das sagt er einem ungläubigen Volk. Es wird der Tag kommen, da werdet ihr willig sein, hier. Da werdet ihr mir willig entgegenkommen. Und da werdet ihr rufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist, was Israel braucht, auch heute. Ja? Die versuchen es ja immer selber, mit tollen Waffen und mit Verhandlungen und mit Milliarden Einsätzen und so weiter. Aber nicht durch Heer oder Kraft wird es geschehen. Durch meinen Geist. Sie werden an den Punkt kommen, ihr Lieben. Israel wird immer mehr bedrängt, bis sie nicht anders mehr können, als nur noch schreien. Sacharja. Und dann wird der Herr erscheinen und für sie streiten. Ja, das ist also die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, seine erste Ankunft. Er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, dann sein Machtanspruch, er kommt zurück nach Zion und dann wird sein Volk willig sein an diesem Tag. Aber da fehlt doch was. Da fehlt doch was. Die Gemeinde wird ja gar nicht erwähnt. Die wird ja gar nicht erwähnt. Ja, warum nicht? Kann ja gar nicht. Nee, das ist es nicht, aber die war im Alten Testament noch gar nicht offenbart. Ja? Auch dieser zwischen Vers 1 und 2, er fährt gen Himmel, setzt sich zur Rechten Gottes des Vaters, dann Vers 2, er kommt wieder auf den Berg Zion, aber was in der Zeit dazwischen? Da bist du und ich. Das ist deine und meine Zeit, die Gott uns schenkt. Die hatte er in seinem Herzen. Und davon hat keiner was gewusst im Alten Testament. Auch David nicht, der den Psalm geschrieben hat. Selbst die Apostel nicht. Ja? Die haben ihn ja noch gefragt, als er gen Himmel fuhr. Kommst du denn jetzt wieder bald? Ja? Und richtest dein Reich auf? Und da sagt der Jesus ganz gut. Er sagt, das gebührt euch nicht zu wissen, ich sage mal sinngemäß jetzt mit meinen Worten, was Gott sich vorgesetzt hat in seiner Macht. Also Gott, der Vater, hatte viel mehr im Herzen, als nur das jüdische Volk für Jesus zu gewinnen. Es war immer bekannt, dass auch Heiden gerettet werden können. Das war im Alten Testament bekannt. Das war kein Geheimnis. Aber was war nicht bekannt? Dass der Christus einen Leib bekommt, eine Leibesgemeinde aus Juden und Heiden. In einer jetzt 2000-jährigen Geschichte. Das wusste keiner. Das wurde erst nach Pfingsten bekannt. Triumph, wunderbar. Es geht dann weiter, Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht reuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek. Also, der Herr wird hier verglichen mit dem Priesterkönig Melchisedek im Alten Testament, geheimnisvolle Person, und er ist Priester nach der Ordnung Melchisedek, nicht nach der Ordnung Levis, das ist das Gesetz. Nicht nach der Ordnung Judas. Jesus kam aus Juda, hätte er normalerweise dem Gesetz gemäß nie Priester sein können. Aber Jesus ist Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedek und darum kann er Priester sein. Und dieser Priesterkönig Melchisedek, der war ein doppelter Priesterkönig, nämlich im Hebräerbrief Kapitel 7 wird das gesagt, er ist König der Gerechtigkeit und König des Friedens. König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und das ist, was unsere Welt braucht, unsere ungerechte Welt. Sie braucht Gerechtigkeit und Frieden. Ja, wo keine, man kann den Spieß jetzt mal umdrehen, wo keine Gerechtigkeit ist, da ist auch kein Frieden. Darum ist auch in Russland und in der Ukraine kein Frieden und auch in Israel kein Frieden und auch in, was weiß ich wo, kein Frieden und nicht mal mehr in Deutschland. wo Ungerechtigkeit regiert und nicht mal mehr in unseren eigenen Herzen, in einer Ehe, in einer Familie, wo Ungerechtigkeit regiert, da ist kein Frieden, geht nicht. Aber wo man sich auf den Herrn besinnt und gerecht wird und gerecht lebt, da gibt es dann auch Frieden. Und da gibt es einen wunderbaren Psalm, da heißt es, das, ich glaube, es ist Psalm 83, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da werden Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Also ganz intim wird es da, ja? Da wird es Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Also da kommt das, da wird das miteinander verschmolzen, wenn der Herr kommt und seine Gerechtigkeit bringt. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Das ist ja, der Herr Jesus, dem ist ja alles Gericht übergeben worden, ja? Gott, der Vater, hat dir alles Gericht dem Sohn übergeben. Weil er hat den Anspruch zu richten, weil er ja schließlich alle Sünde auf sich genommen hat, hat er auch die Autorität, schlussendlich diese Welt zu richten. Und er wird richten unter den Nationen, das passiert dann auch innerhalb der großen Trübsal und zur Aufrichtung des messianischen Reiches. Er füllt alles mit Leichen, das passiert ja, wenn man die Offenbarung mal liest, wie viel Drittel da umkommen, auch an Menschen und so weiter und so fort. Also wir sehen, das ist hochprophetisch. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Also ich würde mal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das der Antichrist sein könnte. Steht nicht da, aber es könnte der Antichrist sein, nach 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9, den der Herr bei seiner Erscheinung vernichten wird durch den Odem, durch den Hauch seines Mundes. Er wird zerschmettern, ein Haupt über ein großes Land. Es wird ja ein Antichrist aufkommen und ein Großteil, nicht die ganze Welt, aber ein Großteil dieser Welt wird er regieren. Und dann zum letzten Vers, ja, das ist der 2. Thessalonicher 2,8 steht, nicht Vers 9, durch die Erscheinung seiner Ankunft wird er ihn vernichten. Und das ist der letzte Vers aus Psalm 10, 110. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Das ist jetzt ein komplizierter Vers, ne? Und ich habe da auch Kommentare gelesen und die tun sich alle ausnahmslos schwer und bestätigen das auch, kommentieren das auch. Ja, dieser Vers ist schwer auszulegen oder darzulegen und ich habe mir auch meine Gedanken darüber gemacht. Und jetzt kam mir doch an irgendeinem Ort, kam mir ein Bruder entgegen und sagte, kann das nicht das und das bedeuten? Und dann habe ich ihm gesagt, du, das finde ich ganz interessant, das werde ich jetzt mal aufgreifen. Und zwar sagte er, auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Johannes Kapitel 18, als der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern die Gemeinschaft gehabt hat, geht er den Berg runter durchs Kidron-Tal. Und da unten fließt der Bach Kidron und dann ist er über diesen Bach gegangen und er ist in den Garten Gethsemane gegangen, östlich von Jerusalem und hat sich dort gefangen nehmen lassen und später ist er dann vom Ölberg aus gen Himmel gefahren. Und jetzt umgekehrt. Der Jesus Christus kommt in großer Kraft und Herrlichkeit wieder im Osten auf dem Ölberg und dann geht er wieder vom Ölberg runter, diesmal in Richtung Westen, nach Jerusalem. Und er überquert den Bach. Er trinkt aus dem Bach. 2000 Jahre vorher war es der Bach seines Leidens. Jetzt ist es der Bach seines Triumphes. Und er erhebt sein Haupt und schaut nach Jerusalem. Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Und dann wird der Herr tatsächlich, er wird dann, ja, ich sag mal, das Haupt aller Häupter werden. Ich meine, jetzt gerade, Putin hat sich wieder neu wählen lassen, ne, für 6 Jahre. musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Er hat vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren hat er die Verfassung ändern lassen, damit er weiter regieren kann und weiter regieren kann und weiter regieren kann. Und jetzt wieder, man hat ihn natürlich gewählt müssen, gewählt wollen, ja, für 6 Jahre. Und da ist er wieder an der Macht. Und er kommt da rein und alle staunen und klatschen und so. Ne? Naja, denken wir an den Kim Jong, ja, in Nordkorea. Der wird auch jedes Mal wieder mit 99,9% gewählt werden müssen. Und das sind alles so gerne, möchte gerne Machthaber. Und es sind auch Machthaber. Oder im Iran die Mullahs, ja, oder die Scheichs in, was weiß ich, Saudi-Arabien und wo sie auch sind. Oder auch andere Menschen und Machthaber. Aber eines Tages wird es nur noch einen geben. Sachaja sagt, und du allein wirst König sein. Du wirst das Haupt erheben über alle Häupter. Ja, und dann zur Ermutigung. Ich finde das so toll, wenn man jetzt die Situation in Israel auch sieht, die ganze Not. Die ganze Not in Israel und mit Israel und wie die Welt schreit und immer mehr. Und seht ihr, da macht doch keiner Halt. Da gehen die Universitäten auf die Straße und demonstrieren und die Professoren auch und die Dozenten. Und die Bibel sagt, der Gott dieser Welt hat den Menschen des Ungehorsams, des Unglaubens, den Sinn verblendet. Also der Machthaber der Finsternis hat den Menschen den Sinn verblendet. Und da spielt es keine Rolle mehr, ob du Professor bist oder ein ganz einfacher Mann irgendwie von der Straße. Da geht es allen gleich, der hat sie alle unter Kontrolle. Wenn es nur gegen Israel geht und gegen Jesus Christus. Jetzt auch beim Eurovisionssong, da war das ja wohl auch so, ja, mit Dornenkrone und ein bisschen Spott und so weiter. Und das sehen Millionen von Jugendlichen und nehmen sich das als Beispiel. Katastrophe. Wir können darüber lachen. Boah, der Herr hat sowieso den Sieg, hat er ja auch. Aber wenn ich mir denke, wie viele Jugendliche da das angeschaut haben, vielleicht mitgefiebert haben, und das dann sehen, diesen Spott, bewussten Spott, dann nehmen die sich ein Beispiel an. Das tut schon weh. Aber Jesus kommt wieder. Ich wollte ja ermutigen. schöne Ermutigung heute. Ja, Jesus kommt wieder. Jetzt kommen. Und dann heißt es, aus Zion wird der Erretter kommen, hatten wir gesagt. Ja, aus Zion wird der Erretter kommen. Das lasse ich jetzt mal weg hier alles. Aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das finde ich toll. Israel ist ein säkulares Volk. Die orthodoxen Juden lieben Jesus überhaupt nicht. Ja gut, wir sagen, viele Christen sagen, da muss ja ein neuer Tempel gebaut werden. Ja, wenn das die orthodoxen Juden tun, ist das eigentlich ein Affront gegen Jesus. Wenn die wieder opfern wollen. Das bedeutet ja, dein Opfer wollen wir nicht. Ja? Weiß nicht, wie das schlussendlich geht, alles funktioniert. Aber ich sage das mal so jetzt einfach mal, ja, ein bisschen aus dem Bauch heraus. Das ist eine große Not. Es gibt messianische Juden, aber die leiden in Israel. Denen wird es ganz schwer gemacht. Wir haben ganz enge Freunde. Wenn die irgendwas bauen wollen, die kriegen kaum eine Bewilligung. Es dauert Jahre. Und andere, irgend so ein Architekt, Ingenieur, wenn der was, Geschäftsmann, zack, Politiker, sofort. Messianische Juden, ganz schwer. Aber hier, aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Das habe ich bewusst ausgewählt, dieses Wort, ich werde weißer sein als Schnee, denn Schnee ist ja ein Symbol, eigentlich ist Schnee ein Symbol für die reinste Reinheit. Nichts widerspiegelt Licht so deutlich wie Schnee. Und damit ist Schnee auch ein Symbol für Jesus Christus. Als der Engel bei der Auferstehung Jesu in Matthäus Kapitel 28, das können wir mal lesen, Vers 3. Und er reflektiert ja auch wiederum Jesus Christus, ja? Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Oder denken wir an Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und wenn jetzt der Psalmist schreibt, wasche uns mit Ysop, Kreuz von Golgatha. Ja, Ysop, Kreuz von Golgatha. Dann werde ich weißer sein als Schnee. Was bedeutet das? Und das dürfen wir jetzt ruhig mal auch ermutigend persönlich anwenden. Wenn du an Jesus Christus glaubst und Vergebung deiner Sünden hast, dann sieht Gott, der Vater, dich so, wie er Jesus sieht. Weiß wie Schnee. Können wir nicht fassen. Können wir nicht fassen. Aber er sieht dich durch Jesus. Und das bedeutet totale Rechtfertigung. Diese totale Rechtfertigungslehre bringt ja ganz besonders der Apostel Paulus ans Licht. Und Rechtfertigung bedeutet ja viel mehr als Begnadigung oder Amnestie. Ich meine Amnestie oder Begnadigung, wenn einer im Gefängnis sitzt als Schwerverbrecher und er wird begnadigt, dann ist er immer noch ein Verbrecher, oder? Aber er hat eben Begnadigung erlebt, wunderbar, kann er sich freuen. Aber Rechtfertigung, das bedeutet, das ist eine Stellung, wenn du gerechtfertigt bist, dann hast du eine Stellung, als hättest du nie gesündigt. Und das hat Jesus Christus für uns erreicht. Und das wird einst Israel auch erlangen. Und ich habe hier was gefunden über Schnee, das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Weiß wie Schnee gilt seit Jahrhunderten als Zeichen von absoluter Reinheit oder von Heiligkeit. Die Helligkeit des Schnees kommt daher, weil sich die einzelnen Flocken streuen und an ihren Oberflächen das einfallende Licht wie Spiegel in verschiedene Richtungen weiterleiten. Keine natürliche Oberfläche reflektiert mehr sichtbares Licht als frisch gefallener Schnee. Der weiße Schnee besticht durch seine unbunte Farbe, die jedoch alle Farben in sich enthält. Schnee und Eiskristalle sind hochkomplex. Keine einzige Schneeflocke auf der Welt ist identisch mit einer anderen. Gut, das wussten wir schon, aber es fasziniert mich immer wieder neu. Ich meine, es schneit ja nicht mehr so viel, ne? wie noch vor 20 Jahren vielleicht. Aber es ist immer noch genug Schnee. Ja? Also wie viele Schneeflocken mögen das sein? Milliarden, 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 was weiß ich. Keine Schneeflocke, ist wie mit den Menschen ja auch, kein Mensch gleich dem anderen. Natürlich gibt es Doppelgänger und doch sind sie verschieden. Ja, oder Zwillinge. Und doch ist da noch was anders. Ja? Keine Schneeflocke gleich der anderen. Was ist das für ein himmlischer Reichtum? Was muss das für ein Gott der Schöpfung sein? Können wir uns vorstellen, was der für uns bereitet hat, wenn alles dann mal am Ziel angekommen ist? Ist doch kein Wunder, dass wir erstmal 10.000 Jahre nur loben und preisen, ja, in der Ewigkeit. Da sagen die Menschen, ach, das kann doch gar nicht sein, im Himmel ist doch gar nicht so viel Platz für alle, die gerettet werden. Und da denke ich, ach, Gott könnte jeden Menschen, der je gelebt hat und noch jemals leben wird, könnte er einen eigenen Planeten geben, jeden einzelnen Planeten. Und da wäre immer noch übrig. Allein unser Universum würde reichen. Und da gibt es noch, ich glaube, Milliarden oder Millionen, ich weiß nicht, Universen noch dazu. Das ist unfassbar. Was für eine Ermutigung, ja? Wir werden einmal staunen und darum sagt ja auch, Petrus sagt das und Paulus sagt das auch, dass das Leid nicht wert ist, geachtet zu werden der überaus großen Herrlichkeit. Bleib dran, auch wenn du Gott nicht verstehst. Stehst vielleicht in einer Situation, da möchtest du am liebsten wegrennen. Bleib dran, es lohnt sich. Das heißt über Jesus übrigens, der hat genau das gemacht, ja, im Hebräerbrief Kapitel 12. Er hat das Leid getragen im Blick auf die Herrlichkeit danach. Er war ja wahrer Mensch. Also er hat gesehen, was da auf ihn wartet. Und da war er willig, natürlich auch aus Liebe zu uns, ist ja klar, zum Sünder, ja, den Willen Gottes zu tun. aber auch im Blick auf die Herrlichkeit danach. Aber nochmal, keine einzige Schneeflocke auf der Welt ist identisch mit einer anderen. Aber alle Kristalle haben etwas gemeinsam, sie sind immer sechseckig. Ausnahmslos findet man den Davidstern in jeder einzelnen Schneeflocke. Gott hat sich ja dieses Volk erwählt. Durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Welt. Durch Jesus Christus. Und er kam dann, ja, als der Reine, als der Heilige, als der Helle, als das Licht. Und er bringt Vergebung. Und das steht im Bild. Er ist ja der Jude. Er ist ja der Jude. Gut, machen wir ein bisschen weiter. Ja, Zacharja, der Herr wird König sein auf der ganzen Erde. Er wird das Haupt sein. Aber es geht dann weiter. Eines Tages bis zur Erscheinung unseres, haben wir wieder das Wort, ne? Bis. Das ist ganz wichtig in der Bibel. Nur drei Buchstaben. Und von so großem Wert, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der Heilige und alleinige Machthaber, der König, der Könige, der Herr aller Herren. Wir wundern uns über das Chaos dieser Welt, wir wundern uns über das Unverständnis, wir wundern uns über den Hass gegen Israel. Auch das Gedicht von Hallerworden, das habe ich auch gehört. Ich fand das grausam. Ja, wie kann der Mann dieses Volk dem Genozid anhängen, Völkermord, und sagen, Terroristen werden nicht geboren. Also mit anderen Worten, ihr seid schuld, dass es Terroristen gibt. Ich sage, ja gut, Terroristen werden nicht geboren, aber die werden erzogen. Von Kind out an wird jeder Moslem, also Walid kann da eine Geschichte erzählen, ja, wird jeder Moslem erzogen, Israel zu hassen. Können Sie sich vorstellen, wie es den Geiseln geht? Manche meinen ja, es leben nur noch 40. Warum fordert man von Israel gut? Kann man fordern. Bitte nehmt Rücksicht. Aber warum ist kein Wort? Lasst die Geiseln frei. Ich fand das gut von Steinmeier, als er kürzlich in der Türkei war. Und er sagt da dem Erdogan, da war ja die Schlussrede da vor den zwei Pulten. Und dann sagt er dem Erdogan und dem ganzen Publikum in der Türkei, ohne 7. Oktober gäbe es diesen Krieg ja nicht. Puh, war der Erdogan aber gar nicht begeistert. Ja? Aber es ist doch wahr. Israel ist kein heiliges Volk. Aber es ist erwählt und Gottes Gnadengaben und Berufungen können die nicht gereuen. Gott bleibt treu, selbst wenn wir untreu sind. Gucken Sie mal, da lese ich hier eine Nachricht. Deutsche Firma will behinderten Israelis für die Paralympics jetzt im August oder so keine Bälle verkaufen. Die KSG GmbH will mit ihrem antisemitischen Boykott dem Frieden dienen. Dass ich nicht lache. Das israelische Paralympische Komitee wollte 50 Goalbälle, eine Art Veloball mit Glocken drin für sehbehinderte Sportler, weil die blind sind, vom weltweit einzigen Hersteller, der KSG GmbH, im niedersächsischen Bad Essen kaufen. Doch die Firma weigert sich. Ist doch so niederträchtig, so gemein. Wenn man sowas machen würde mit Arabischen oder mit Muslimen. Ja? Völkermord. Israel betreibt Völkermord. Hat man dann vergessen, dass man Völkermord betrieben hat an dieses Volk und nicht umgekehrt? Ach, man könnte jetzt hier, was weiß ich, alles noch weiterfahren. Aber ich sage eins, es soll ja doch auch Ermutigung sein. Es wird nicht so bleiben, wie es ist. Aber das jetzt auch zur Ermutigung gehört, auch wenn es nicht so klingt, das ist Folgendes. Und ich finde, das realisieren nämlich viele Christen nicht. Die denken immer, Mensch, Jesus hat doch am Kreuz von Golgatha alles vollbracht. Er hat den Tod besiegt, den Teufel besiegt, die Hölle besiegt, er hat die Sünde besiegt. Das muss doch jetzt mal Schluss, das muss doch jetzt mal gut werden. Ja? Warum ist es denn so schlimm auf dieser Welt und in meiner Seele? Und warum wird es immer schlimmer? Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Wir leben immer noch in einem bösen gegenwärtigen Weltlauf, in dem die Fürsten der Finsternis diese Welt beherrschen. Und wir, jeder, der an Jesus glaubt und wiedergeboren ist, der wird aus diesem Weltlauf herausgerettet. Aber es ist immer noch ein böser Weltlauf, in dem wir uns auch befinden, bis dass Jesus wiederkommt. Als Jesus kam, begann ein neuer Tag. Ein neuer Heilstag, sagt man auch dispensationalistisch, ja, heilszeitmäßig. Als Jesus kam, begann ein neuer Heilstag. Aber wenn Sie die Bibel kennen, wann beginnt biblisch gesehen ein neuer Tag? Sechste in der Früh, sagen manche. Oder Mitternacht, ne? Eine Minute nach Mitternacht. Das ist richtig, in unserer Zeit hier. In unserer Welt, aber nicht in der israelischen, in der hebräischen. Die Bibel sagt bei der Schöpfung, 1. Mose 1, 2 und so, da ward aus Abend und Morgen ein neuer Tag. Jeder Tag beginnt mit dem Abend, das ist hebräisch so. Und darum auch, ja, da sagen die Menschen, ja, drei Tage, drei Nächte, Jesus war im Grab, das geht doch gar nicht. Wie von Freitag bis Sonntag sind doch nur zwei Tage oder was weiß ich, was da alles gesagt wird. Und dann kommen sie auf Mittwoch oder auf Donnerstag und so weiter. Nein. Der erste Tag, der Freitag, begann am Donnerstagabend. Der zweite Tag begann am Freitagabend auf Samstag. Und der dritte Tag am Samstagabend auf Sonntag. Das sind drei Tage und drei Nächte im Hebräertum. Geht genau auf. Da müssen wir gar keine Probleme haben. Und was ich aber damit sagen will, ist, dass der neue Heilstag, den Jesus brachte, mit der Nacht beginnt und wir befinden uns noch in dieser Nacht, bis er in Herrlichkeit erscheint. Und darum sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 13, die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag, wo es Licht wird, aber nahe herbeigekommen. Ja? Also erst wenn Jesus als der helle Morgenstern wiederkommt, als die Sonne der Gerechtigkeit, dann wird auch der Tag voll durchbrechen zum Lichttag. Ich muss jetzt Schluss machen, aber Jesus kommt und dann wird er regieren, das lesen Sie hier auf diesem Vers oder in diesem Vers. Und dann, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ihr Lieben, danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich. Das kann nur Jesus bringen. Fürs persönliche Herz, die Menschen können suchen, wo sie wollen, bringt alles nichts. Nur Jesus. Und so ist es für die Völker, so ist es für Israel. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Also machen Sie sich keine Sorgen, seien Sie ermutigt, was auch passiert. Ja, wir müssen das ja schon realisieren und auch beten. Aber wir müssen nicht kochen innerlich und uns verrückt machen, was da politisch zu und her geht. Er hat alles in der Hand. Es dient alles ihm, seinem Heil. Seinem Heilsplan, seinem Heilsratschluss, den er festgesetzt hat von Ewigkeit her. Und den kann der Teufel nicht zerpflücken. Das geht nicht. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, dafür danken wir dir für dieses Wissen. Alle Dinge sind von dir, durch dich und für dich. Durch Jesus Christus, für Jesus Christus. alles, was geschieht, geschieht zu deiner Verherrlichung. Wir sind in diese Welt gesetzt, in die Welt der Ungerechtigkeit, um die Gerechtigkeit deines Evangeliums zu bringen. Wir sind in diese Welt gesetzt, in diese Welt der Finsternis, um dein Licht oder als Lichter zu leuchten in dieser Nachtzeit, in der wir noch leben. Hilf mir, hilf uns, ermutigt zu sein. Hilf uns, unsere Position einzunehmen. Wir wollen für Israel beten und es segnen. Wir wollen aber auch an die Feinde denken, auch an die Palästinenser, an die Menschen im Gazastreifen, die wirklich leiden. Wir wissen, nur du, nicht die Politik, nur du bist die Lösung und die Erlösung und die Gerechtigkeit. Und darum beten wir, Herr, Maranatha, komme bald. Amen. Amen.